Hallo Jan, schön, dass du heute bei uns bist und wir uns über unsere größte Studie unterhalten, die Top 100-Studie. Wir starten auch direkt mit der ersten Frage. Kannst du uns kurz erklären, was genau das Top 100-Ranking ist und was die Studie umfasst?
Ja, die Top 100-Studie ist eine Untersuchung über die globalen Automobilzulieferer. Dort haben wir die 100 größten Automobilzulieferer hinsichtlich ihrer Entwicklung der letzten Jahre, insbesondere natürlich auch des laufenden Jahres untersucht. Und wir haben diese Studie seit über einem Jahrzehnt durchgeführt, sodass wir mit dieser Top 100-Studie auch darstellen können, was es für strukturelle Veränderungen in der Industrie gab. Was waren die Gewinner, was waren die Verlierer? Und vor allen Dingen kann man sagen, gibt es einen sehr guten Zustand, den aktuellen Zustand über die Automobilzulieferindustrie wieder.
Was war die Idee, die du vor 13 Jahren hattest? Was hat dich dazu inspiriert oder motiviert, die Top 100-Studie zu entwickeln?
Die Hauptinspiration war, dass man immer wieder und viel über die Automobilhersteller gelesen hat und dass die im Fokus standen. Man muss aber sagen, dass der größte Teil der Wertschöpfung heutzutage bei den Unternehmen liegt, nämlich den Automobilzulieferern, die in der Wertschöpfung vor der Automobilherstellung sind, nämlich die Komponenten, die Module und die Systemlieferanten. Die machen auch bei Weitem die größte Anzahl der Firmen aus und natürlich auch haben sie etwa zwei Drittel der Wertschöpfung und damit zwei Drittel der Beschäftigten in der Automobilindustrie zu bieten. Das heißt, sie sind, obwohl sie eine sehr wichtige Branche sind, nicht wirklich repräsentiert gewesen. Das war mal der eine Punkt. Das zweite war wirklich das Interesse darzustellen, wie sich diese Branche auch entwickelt, welche Unternehmen sich positiv entwickeln und was die Gründe dahinter sind, warum jemand eine positive oder eben auch eine negative Entwicklung hat. Ein weiterer Punkt war, die Industrie wurde immer sehr lokal betrachtet. Man hat also nur die deutschen oder nur japanische und amerikanische Unternehmen dargestellt. Tatsächlich ist aber diese Industrie in der Zwischenzeit sehr global. Große Zulieferkonzerne agieren heute weltweit und insbesondere hat sich gerade in den letzten Jahren auch die Zusammensetzung sehr stark verändert. Also eine Motivation war auch darzustellen, wer eigentlich die regionalen Gewinner waren und welche Unternehmen im Laufe der Zeit dann auch verschwinden. Das war so die Hauptmotivation dahinter. Ja.
Gab es dabei einen bestimmten Moment oder ein Ereignis, das den Anstoß zur Gründung gegeben hat?
Ganz sicherlich, nämlich die Gründung von Barrel selber. Denn wir haben eben geschaut, durch welche Themen, durch welche Inhalte können wir uns auch gegenüber den vielen anderen Anbietern im Markt für Unternehmensberatungen, für Automobilhersteller und Zulieferer unterscheiden. Und es gab zu diesem Zeitpunkt keine wirklich saubere Darstellung der Zulieferindustrie. Es gab vergleichbare Untersuchungen, die allerdings sehr viel oberflächlicher waren. Und unser Anspruch war schon immer, wirklich in die Tiefe hineinzugehen, Industriestrukturen zu verstehen, auch darzustellen und die eigentlichen So-Whats hier auch herauszukitzeln. Und das war der eigentliche Anstoß mit der Gründung, hier einen gewissen Standard auch für die Industrie zu setzen. Und heute, nach, ich glaube, 12 oder 13 Jahren, kann man sagen, gibt es sehr viele Unternehmen, die schon darauf warten, die Ergebnisse zu sehen. Wie hat sich das Unternehmen, das dort dargestellt wird, selber entwickelt? Aber auch, wie hat sich die Industrie entwickelt?
Was sind die Hauptziele der Top 100-Studie?
Die Ziele der Top 100-Studie haben sich über die letzten Jahre immer wieder angepasst und auch weiterentwickelt, genau wie diese Industrie sich angepasst und weiterentwickelt hat. Zum einen ging es aber immer darum, die großen Trends auch abzubilden. Vor 20 Jahren, vor 15 Jahren war das vielleicht noch die Globalisierung der Industrie oder die Fragen, welche Unternehmen aufgrund gewisser Erfolgskriterien ganz besonders eine gute Entwicklung hatten. In den letzten Jahren waren insbesondere technologische Innovationen wichtig, also alles rund um Konnektivität, elektrifiziertes Fahren, Sharing oder Mobilitätsdienstleister. Insofern sollte und das tut sie heute auch noch, diese Studie immer die großen Entwicklungen auch widerspiegeln, insbesondere in den Zahlen, Daten und Fakten, die dahinter liegen. Das ist mal eine der ganz wesentlichen Ziele gewesen. Das zweite ist tatsächlich, die strukturellen Veränderungen darzustellen. Was ist damit gemeint? Welche Player haben sich aus welchen Gründen wirklich besonders erfolgreich entwickelt und welche sind verschwunden? Ein Beispiel dazu, wir hatten in den letzten 3 bis 5 Jahren eine sehr starke Zunahme von Unternehmen, die Halbleiter herstellen, also Mikrochips und ähnliches. Nicht nur hatten die ein sensationelles Wachstum, sondern haben überdurchschnittliche Renditen gehabt. Das gleiche auch für batterieelektrische Komponenten wie Zellfertigung, Module. Auch da haben wir gesehen, dass wir nahezu eine explosionsartige Entwicklung hatten, dass sich Unternehmen, die vor 3, 4 Jahren überhaupt noch nicht aufgetaucht sind, heute zu den Top 10 Zulieferunternehmen zählen. So können wir also wirklich genau darstellen, und das war immer das Ziel, was sich in dieser Industrie hier. Ein weiteres Ziel war wirklich auch, den Einzelunternehmen eine Referenz zu geben, so eine Art Benchmark, wo stehe ich denn? Wie habe ich mich denn als Unternehmen im Vergleich zu allen anderen auch entwickelt? Habe ich in den letzten Jahren eher an Wert, an Umsatz hier zugenommen im Vergleich zu allen anderen? Wie ist meine Rendite auch im Vergleich zu den anderen? Auch das hilft in der Regel auch den Unternehmen zu sehen, wie stehe ich im Vergleich, im Benchmark eben zu den Wettbewerbern oder zu anderen Playern aus der Industrie. Insofern war das immer sehr stark eine Information, eine Vorausschau, die wir unseren Kunden und die wir dieser Industrie zur Verfügung gestellt haben.
Woher stammen die Daten und die Zahlen der Studie und wie werden die Daten aktuell gehalten?
Zuerst nutzen wir die Zahlen aus den Geschäftsberichten, die von den Unternehmen jedes Jahr veröffentlicht werden. Aber dort, wo wir Privatunternehmen haben, wenden wir uns direkt an die CFOs und die CEOs, die uns die Daten zur Verfügung stellen. Danach werden die Daten genommen und analysiert und ausgewertet. Insbesondere schauen wir uns an, was ist tatsächlich der Automotive-Anteil bezüglich Umsatz, Mitarbeiter, Profitmargen und Ähnliches. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist es, dass wir uns hier immer nur die Kalenderjahre anschauen. Viele Unternehmen veröffentlichen nicht über das Kalenderjahr, sondern eben auch über sehr viel andere Zeiträume. Das heißt, wir bringen alle Daten auf einen gleichen Stand, sodass sie wirklich auch vergleichbar sind. Was die Aktualität angeht, versuchen wir schon direkt nach Abschluss eines Geschäftsjahres diese Zahlen zu erheben. Und das Ganze dauert circa 3 Monate, bis wir diese ganzen Informationen zusammengetragen haben. Wir schauen auch nach hinten, weil sich manchmal Zahlen verändert haben. Sie wurden aktualisiert, es wurden gewisse Unternehmensteile herausgenommen, es wurden neue hinzugefügt. Und somit muss man immer sehr genau schauen, dass man eine vergleichbare Basis zu den Vorjahren hat, um auch wirklich eine aktuelle Zahl zu haben. Wir müssen schauen, dass die Währungskurseinflüsse auch bereinigt werden. Denn manchmal gibt es Perioden, in denen wir sehr, sehr starke Veränderungen auch bezüglich der Währungen haben, sodass wir nicht eine 1:1 Darstellung nur in Euro haben, sondern eben auch vergleichen, wie hat sich like for like, also innerhalb einer Landeswährung, sich das Unternehmen tatsächlich entwickelt. Das bedeutet sehr viel Aufwand, sehr viel Details und wirklich exaktes Arbeiten, damit wir diese Daten auch zu einem wirklich guten Stand dann haben.
Welche Kriterien müssen von Unternehmen erfüllt werden, um in das Top 100 Ranking aufgenommen zu werden?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, wir schauen uns Automobilzulieferer. Es gibt gewisse Kriterien, die ausschließen, dass ein Unternehmen in diese Top 100 mit hineinkommt. Das erste ist, wenn die Abhängigkeit von einem Automobilhersteller größer als 50% ist. Wir haben also durchaus eine ganze Reihe von Unternehmen, die sich selber als Zulieferer bezeichnen, die aber sehr stark nur von einem Automobilhersteller abhängen, wo teilweise auch die Beteiligungsstrukturen über 100% sind. Hier können wir dann kaum noch unterscheiden, ist es jetzt wirklich ein Teil des Automobilherstellers oder ist es ein eigenständiger Zulieferer? Das zweite ist, wir schauen uns tatsächlich nur die Umsätze mit der Zulieferindustrie an. Also wenn wir ein Unternehmen hat, was vielleicht 50 Milliarden Umsatz macht, aber davon sind nur 1 oder 2% wirklich in der Zulieferindustrie, kommen sie nicht rein. Es zählt also nicht der Gesamtumsatz des Unternehmens, sondern nur der Zulieferindustrie. Wir machen keine Unterscheidungen, ob dieses Geschäft aus Erstausrüstungsgeschäft ist oder Aftermarket oder sonstigen Geschäften. Hauptsache, es hat irgendetwas mit der Zulieferindustrie hier zu tun. Das ist auch nochmal eine Unterscheidung gegenüber anderen Untersuchungen, die beispielsweise Gesamtumsätze nehmen oder sich nur ganz gewisse Wertschöpfungsschritte aus der Mobilität Wertschöpfungskette hier herausnehmen. Es gibt keine Differenzierung, ob es privat oder ob es ein öffentliches Unternehmen ist, wer die Shareholder dahinter sind, in welcher Region das Ganze stattfindet. Wir versuchen hier immer ein tatsächlich repräsentatives Set der Unternehmen zu haben, die die höchsten Umsätze im jeweiligen Jahr erzielen.
Welche Entwicklungen oder Ergebnisse haben dich in den letzten 13 Jahren am meisten überrascht?
Am meisten hat mich überrascht, dass wir eine sehr kontinuierliche Konsolidierung in der Industrie hatten. Ich wäre eigentlich davon ausgegangen, dass wir auch noch stärker größere oder mittelständische Unternehmen hier haben, die von Relevanz sind. Aber wir können einfach feststellen, der Mittelstand verliert, die Großunternehmen gewinnen. Das ist eine ganz klare Botschaft. Als wir vor 13 Jahren gestartet sind, waren vielleicht noch 45% der Gesamtwertschöpfung in der Automobilzulieferindustrie in der Hand von den 100 größten Unternehmen. Heute liegen wir schon bei über 55% und Tendenz weiter steigend. Das Zweite, was mich überrascht hat, war die Zunahme der Bedeutung von chinesischen Automobilzulieferern innerhalb einer solchen kurzen Zeit. Als wir gestartet sind, gab es gerade mal ein chinesisches Unternehmen. Heute sind wir bei über 10. Und diese 10 haben es schon in die Top 20, zumindest einige von ihnen, es haben es in die Top 20 hier geschafft. Das war eigentlich auch noch überraschend. Überraschend finde ich aber auch, dass sich in dem Zusammenhang die deutsche und die japanische Automobilzulieferindustrie so gut behaupten konnten. Sie sind immer noch führend neben den Amerikanern. Und sie haben eigentlich ihren Anteil und auch die Anzahl der Player relativ konstant gehalten. Eine wirkliche Überraschung ist, wie robust und wie stark deutsche Zulieferer sind. Wir haben in den letzten Jahren mit ZF, mit Conti und mit Bosch drei Top-Zulieferkonzerne, die sich eigentlich in den letzten Jahrzehnten nicht aus dieser Spitze der Unternehmen hier verabschiedet hat, sondern im Gegenteil, sie haben eher noch ihre Position stärken und ausbauen können. Das war für mich eine wirkliche Überraschung. Ich hätte gedacht, dass irgendwann mal die dann auch auf der Top-Liste abgelöst werden.
Und woran liegt das, dass die drei deutschen Zulieferer so lange an der Spitze waren?
Da kommen sehr viele Faktoren zusammen. Das erste ist, diese Unternehmen sind von Anfang an in die Welt hinausgegangen und haben dort, wo automobile Wertschöpfung im Sinne von Fahrzeugfabriken stattfindet, dort sind sie hingegangen und haben dort ihre eigenen Werke aufgebaut. Sie haben sie also nie davor gescheut, egal ob das jetzt in China oder in Mexiko, Südamerika oder sonst was ist, eigene Wertschöpfung für den Kunden dort aufzubauen. Das zweite ist, Made in Germany ist wirklich ein Qualitätsmerkmal. Man sieht es daran, dass wir Entwickler, dass wir Ingenieure haben, die sich sehr viel Mühe geben, das Produkt immer wieder weiterzuentwickeln, kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu verbessern. Und das gilt nicht nur für die Entwicklung, sondern das gilt auch für die Fertigung. Zwar sind die Japaner diejenigen, die uns qualitativ immer eine Nase vorne warnen, aber die Deutschen haben das sehr früh auch aufgegriffen und haben versucht, diese Konzepte auch in ihre Fertigung mit hineinzubringen. Und das Dritte, das ist, glaube ich, ein Merkmal, was gerade bei diesen drei Top-Playern, aber auch bei den anderen schon immer da war, es sind Tüftler, es sind diejenigen, die wirklich innovativ sein wollen. Sie haben sich nie damit begnügt, nur eine Funktion einer Komponente oder eines Systems abzudecken, sondern sie haben immer darüber nachgedacht, wie kann ich das noch besser machen, wie kann ich das noch weiterentwickeln, was kann ich an Innovationen ins Fahrzeug hineinbringen. Damit waren sie immer ganz vorne, denn das ist das, was die Automobilindustrie in den letzten 20 Jahren auch gebraucht hat.
Wie denkst du, wird sich die Zuliefererlandschaft im Automotive-Sektor in den nächsten Jahren entwickeln?
Die Zulieferlandschaft hängt erstmal davon ab, wie sich Mobilität insgesamt entwickelt. sie ist ja nur in dem Sinne ein Teillieferant, ein Dienstleister, der beiträgt, ein Mobilitätsprodukt entstehen zu lassen. Also müssen wir uns erstmal die Frage stellen, wohin entwickelt sich Mobilität in Summe? Wir sind fest davon überzeugt, dass auch die Individualmobilität weiterhin eine Zukunft haben wird. Solange Menschen das Bedürfnis haben, von A nach B zu kommen, aus welchen Gründen auch immer, ob das beruflich ist, ob das im täglichen Commuting ist oder ob das beispielsweise für eine Urlaubsreise ist, solange das da ist, werden wir Individualmobilität auch haben. Ob die jetzt gekauft wird oder geleast oder eben über Sharing stattfindet, ist egal. Wir werden irgendeine Art von Mobilität haben. Und diese Mobilität wird sich verändern, denn Mobilität in der Größenordnung, wie wir sie heute haben, mit über 1,2 bis 1,3 Milliarden Fahrzeugen, hat eine Wirkung auf die gesamte Gesellschaft und auf die Umwelt. Es ist dort eben immer so gewesen, dass Mobilität auch mit Einschränkungen, mit Belastungen zusammenhängt. Das war aber gleichzeitig auch immer ein Riesentreiber für Veränderungen. Wenn wir also in den 80er Jahren Smog hatten, dann musste man auf Smog eine Antwort bringen, indem man Emissionsreduzierung betrieben hat. In den 50er, 60er Jahren hatten wir wahnsinnig viele Verkehrsunfälle mit Toten. Also was hat man gemacht? Aktive Assistenzsysteme eingebaut, vernünftige Bremsen, Rückhaltesysteme, später dann Airbags. Heutzutage ist es das Thema CO2, heutzutage ist es Lärmemissionen, heutzutage ist es noch weiterhin Verkehrssicherheit. Das heißt, die Zulieferindustrie adaptiert sich immer wieder an diese Anforderungen an das Fahrzeug. So wird erst einmal die Entwicklung sein. Es wird aber auch eine noch globalere Industrie sein. Neben den Chinesen wird es sicherlich auch anderen Nationen und anderen großen Zulieferern gelingen, einen wichtigen Teil hier darzustellen. Und ich würde mich nicht wundern, dass wenn wir so ein Interview oder so ein Podcast in 10 Jahren hier machen, dass wir dann nicht mehr eine Firma Bosch oder Conti oder ZF unter den Top 3 bis 5 haben, sondern eben einen chinesischen oder einen anderen asiatischen Player, der hier eine vergleichbare Deutung eingenommen hat. In Summe wird es aber weiterhin eine der ganz zentralen Industrien sein, ein ganz wichtiger Arbeitgeber weltweit und auch ein Innovationsmotor rund um Mobilität.
Sicherlich sind wirtschaftliche und daraus resultierende politische Krisen aus der Studie ablesbar. Sind sie aber auch vorhersehbar?
Wenn man der Meinung ist, dass man aus der Historie auch etwas lernen kann, dann ist es ganz sicherlich so, dass wir aus diesen wirtschaftlichen Entwicklungen auch etwas für die Zukunft ableiten können. Ein sehr gutes Beispiel ist dafür die Finanzkrise, die vor gut 10, 12 Jahren die Automobilindustrie und die Zulieferindustrie vor allen Dingen aufgerüttelt hat. Wir haben gesehen, wie in den USA gut 2/3 der großen Zulieferer in die Insolvenz gegangen sind, wie wir eine starke Reduzierung auch der Position der Amerikaner hatten, wie die sich komplett neu sortieren mussten, wie Unternehmen verschwunden sind und wie man dann sieht, wie einige Betriebe wie Phoenix aus der Asche aufgestiegen sind. Ich glaube, dass wir aktuell insbesondere in Europa eine Situation haben, in der wir stark unsere Wettbewerbsfähigkeit verlieren und dass viele der europäischen Automobilzulieferer in eine strukturelle Krise hier hineinschlittern. Wir haben nicht mehr die Automobilstückzahlen und Produktion, wie wir sie in der Vergangenheit in Europa hatten. Wir haben eine starke Verlagerung der Wertschöpfung weg von den Kernländern in Deutschland, in Frankreich und in anderen westlichen Ländern. Und diese Veränderung wird auch Auswirkungen auf die Zukunft haben. Viele der Unternehmen, viele der großen Automobilzulieferer in Westeuropa haben das erkannt und strukturieren sich grundsätzlich um. Es ist relativ klar, dass diejenigen, die nicht in der Lage sind, das zu tun oder das nicht wollen, genau wie vor 10, 12 Jahren die amerikanischen Zulieferer von der Landschaft verschwinden werden. Aber diejenigen, die das jetzt angehen, beispielsweise ein Bosch, beispielsweise ein Conti, aber auch die großen Mittelständler, die werden in der Tat dann in einigen Jahren wieder deutlich stärker dastehen und an Wettbewerbsfähigkeit wieder gewonnen haben. Insofern ja, es lässt sich auf jeden Fall daraus etwas lernen.
Jan, kannst du uns schon heute eine kleine Sneak Peek geben? Wer wird dieses Jahr der Top-Performer im Ranking und wer sind dieses Jahr deine Favoriten und warum?
Ich würde da nicht einzelne Unternehmen herausgreifen, sondern gewisse Sektoren auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber Unternehmen, die sehr stark diese Transformation der Industrie in die Hand genommen haben. Die Wertschöpfung, die heute in Fahrzeugen über Module und Systeme erbracht wird, ändert sich sehr stark von Hardware hin zu softwaregetriebenen Geschäftsmodellen. Wir haben es eh erlebt, dass wir heute ungefähr 25% des Wertes eines Fahrzeuges in der Elektrik und Elektronik finden. Wenn wir zurückdenken, 40 Jahre, da gab es Elektrik und Elektronik überhaupt noch nicht. Genauso wird es jetzt aber auch mit der Software passieren. Die Software wird immer wichtiger, um die Funktionalität eines Fahrzeuges zu bestimmen. Und nur die Player, die sich genau mit diesem Geschäft beschäftigen, werden in der Zukunft die Gewinner sein. Wir sind es auf der einen Seite, ich brauche Elektroniklieferanten, Halbleiterlieferanten, die in der Lage sind, diese enormen Rechenleistungen, die im Fahrzeug benötigt werden, dann überhaupt noch zu erbringen. Vollautomatisiert fahrende Fahrzeuge sind Hochleistungscomputern auf Rädern. Elektrofahrzeuge müssen sich genau überlegen, wie sie optimal den Strom nutzen. Sie müssen sich genau überlegen, wo sie als nächstes laden können. Sie müssen genau die Profile kennen, wie das Fahrzeug heute fährt und wo es entlang fährt, um optimal genutzt zu werden. All diese Funktionen werden über Elektrik, Elektronik und Software enabled. Und das sind genau die Player, die Gewinner der Zukunft auch sein werden. Diejenigen Unternehmen, die sich dieser Transformation aktuell stellen, die sie vielleicht schon angegangen sind oder vielleicht auch schon einen Schritt weiter sind, das sind für mich wirklich die Gewinner. Selbst wenn es heute noch gar nicht so erkennbar ist, das sind diejenigen, die mutig voranschreiten. Meine Top-Favoriten für die ersten drei Plätze sind erstens diejenigen, die es das erste Mal in die Top 100 schaffen. Denn hier haben gewiesen, dass sie entsprechenden Atem haben und auch noch aufschließen können. Die gibt es immer wieder. Wir hatten in den letzten 12, 13 Jahren ungefähr 20 bis 25 Newcomer und einige von denen haben sich tatsächlich auch halten können. Und das ist mal so mein erster Top-Favorit. Der zweite sind eigentlich Player, die eher aus anderen Industrien kommen. Auch das haben wir in den letzten Jahren gesehen. Diejenigen beispielsweise aus der Unterhaltungselektronik kommen, diejenigen, die aus dem Batterieumfeld kommen und ähnliche. Denn die bringen Fähigkeiten ein, die wir vorher in dieser Industrie noch nicht hatten. Und deswegen sind sie für mich auch ein Top-Favorit. Und das Letzte, das sind für mich die Familienunternehmen, denn die haben es besonders schwer, sich nicht nur zu finanzieren, sondern auch die entsprechenden attraktiven Talente an sich zu ziehen. Und für mich sind alles die Top-Favoriten, die als Familienunternehmen in sehr stark von Konzernen dominierten Unternehmensstrukturen trotzdem noch als solche bestehen bleiben und ganz besondere Werte in diese Top 100 einbringen.
Vielen Dank, Jan, für deine Einblicke in die Top 100-Studie.
Ja, danke auch. Vielen Dank auch an unsere Kunden.